Ich möchte heute Morgen Fortsetzung machen mit unserer Predigtserie Geheilt durch seine Wunden. Unser Text ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Dort wird über Jesus gesagt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen oder durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Das Wort Gottes spricht hier von dem, was Jesus für uns getan hat. Hier ist die Rede davon, dass er unsere Sünden, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Aber es heißt, dass er nicht nur unsere Sünden getragen hat, sondern dass er zur gleichen Zeit auch unsere Krankheiten getragen hat. Nun, wenn er sie getragen hat, was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes, als dass wir sie nicht länger tragen müssen, oder? Das ist eine wunderbare Sache. Und wenn wir das lesen, dann können wir sehr schnell in Begeisterung darüber geraten, wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken. Aber wenn wir dann unsere Erfahrungen anschauen, dann kommen wir sehr leicht wieder ins Zweifeln. Es ist wichtig, dass unser Glaube gegründet ist im Wort Gottes, dass unser Glaube stark ist. Was sagt das Wort Gottes? Glaube kommt nicht durch Wünschen. Glaube kommt nicht, dass wir sagen, oh Herr, gib mir mehr Glauben. Sondern Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und ich glaube, dass Gott zu uns reden möchte, heute Morgen durch seinen Geist, um unseren Glauben zu stärken, um diese Verbindung zu ihm zu stärken. Lass uns einfach nochmal einen Moment Zeit nehmen, um dafür zu beten. Vater im Himmel, wir sind heute Morgen hier und wir danken dir für die Gelegenheit, dein Wort zu hören, dein Wort zu empfangen. Vater, und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen von uns, dass du unser Herz öffnest, Herr, dass wir verstehen, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden, dass wir erkennen, was dein Wille, was deine Gedanken, was deine Pläne und Absichten sind, Herr. Rede zu uns durch deinen Heiligen Geist, Herr. Bitte hilf mir, benutze mich, Herr, das zu sagen, was du möchtest. So dass unser Glaube gestärkt wird, unsere Verbindung zu dir gestärkt wird. Und wir danken dir, dass du heute Morgen zu uns redest. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Wir hatten uns das letzte Mal schon eine Stelle angeschaut im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Und ich möchte diese Stelle nochmal vorlesen. Und zwar, nachdem Jesus eine Zeit lang öffentlich gedient hat, er ist umhergegangen, er hat gepredigt, gelehrt und er hat die Kranken geheilt und hat Dämonen ausgetrieben. Und seine Jünger haben ihn begleitet und sie haben zugeschaut bei dem, was er getan hat. Und dann heißt es hier in Lukas 9, Vers 1, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. So er überträgt die Kraft und die Vollmacht, die er von Gott bekommen hat, auf seine Jünger. Er delegiert das. Und dann heißt es, er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. So Jesus sagt, okay, ihr habt lange genug zugeschaut, jetzt ist es an euch. Jetzt ist es eure Aufgabe, das zu tun, was ihr bei mir gesehen habt. Jesus nachzufolgen besteht nicht nur aus Zuschauen. Jesus nachzufolgen ist keine passive Sache. Wusstest du das? Ja? Wir sollen natürlich lernen, aber wir sollen dann das, was wir gelernt haben, umsetzen, in die Tat umsetzen, in die Praxis umsetzen. Und die Jünger tun das. Das heißt, sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Sie verkündigten die Botschaft und heilten überall. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 10, Vers 1 Da finden wir dieselbe Situation beschrieben. Matthäus benutzt ein bisschen andere Worte. Lasst mich das lesen. Da heißt es, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus gibt seinen Jüngern Autorität über Dämonen, Autorität über Mächte der Finsternis und er gibt den Auftrag, Kranke zu heilen. Es ist interessant, wenn wir die Evangelien lesen, dann finden wir häufig einen Zusammenhang zwischen Krankheiten und dem Wirken von bösen Geistern, dem Wirken von Dämonen. Und Jesus konfrontiert diese Dämonen. Und nachdem er zu ihnen gesprochen hat, nachdem sie gegangen sind, ist die Person gesund. Es ist interessant, diesen Zusammenhang zu sehen. Das, was hier geschieht, entspricht häufig nicht unseren religiösen Vorstellungen. Häufig sagen Leute, ja, Jesus, das war Jesus, Jesus konnte heilen. Und wir können einfach nur beten, dass er es wieder tut. Jesus hat eine ganz andere Vorstellung. Er sagt zu seinen Jüngern, ihr geht, ihr treibt die Dämonen aus und ihr heilt die Kranken. Ich befähige euch dazu, ich rüste euch aus, ich delegiere meine Vollmacht, meine Autorität an euch, ich gebe euch meine Kraft, ich lasse euch teilhaben an meiner Kraft und dann geht ihr und tut es. Und der Hammer ist, das funktioniert wirklich. Die Jünger gehen los und es heißt, dass sie nacheinander die ganzen Dörfer und Ortschaften durchzogen haben, die gute Botschaft verkündigen haben und überall geheilt haben. Sie haben überall geheilt. Immer und immer wieder. Das war Standard, das war Realität. Eine Tatsache, die wir uns schon letzten Sonntag angeschaut haben, die ich nochmal einfach betonen möchte, allein der Fakt, dass Jesus seinen Jüngern diese Autorität und diese Kraft überträgt, zeigt uns schon, dass es Gottes Wille ist, zu heilen. Jesus macht keine Einschränkung, als er diesen Auftrag an die Jünger weitergibt. Er sagt, okay, macht das bei manchen oder probiert das aus, sondern er sagt einfach, geht und heilt die Kranken, macht die Kranken gesund. Er sagt, nicht nur diejenigen, die nett zu euch sind oder diejenigen, die es verdient haben. Das ist manchmal so unser Denken. Ja? Heilt diejenigen, die es verdient haben. Sondern sein Auftrag ist ganz pauschal. Er schickt sie los, er rüstet sie aus und er sagt, mach die Kranken gesund. Und dieser Auftrag galt nicht nur seinen Jüngern, sondern also diesem engeren Jüngerkreis. Später sehen wir, dass der gleiche Auftrag delegiert wird an 70 andere. Und wir haben genau den gleichen Auftrag. Wir haben genau den gleichen Auftrag. Im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 12, diese Stelle haben wir uns das letzte Mal angeschaut, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun, die ich tue. Das ist die Verheißung, die Jesus uns gibt. Nun können wir sagen, ja, ich habe auch schon mal für jemanden gebetet oder jemanden die Hände aufgelegt und da hat sich nichts getan, da ist nichts passiert. Wir können nicht unsere Theologie, unsere Erfahrung anpassen. Wenn unsere Erfahrung nicht übereinstimmt mit dem, was das Wort Gottes sagt, dann zweifeln wir unsere Erfahrung an, dann sollten wir unsere Erfahrung anzweifeln. Und dann sollten wir mehr und weiter den Herrn suchen und sollten ihm in den Ohren liegen und sagen, Herr, das ist, was dein Wort sagt. Das ist, was du selber gesagt hast. Du hast gesagt, wir werden die gleichen Werke tun. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat sich nicht irgendein charismatischer Prediger in einer Sternstunde irgendwie ausgedacht. Das hat Jesus selber gesagt. Ich zitiere hier die Bibel, ich zitiere das Wort Gottes. Wir sollten hungrig sein. Wir sollten immer hungrig sein nach mehr von Gott. Wir sollten immer hungrig sein danach, mehr zu erleben von dem, was er uns verheißen hat. Wir sollten das zu unserem Standard machen. Die Ausrede, die wir häufig finden, ist, dass Leute sagen, ja, aber das war ja Jesus. Aber das funktioniert nicht. Das, was Jesus getan hat, hat er nicht getan, weil er der Sohn Gottes war, sondern weil er ausgerüstet war mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und die gleiche Kraft hat er uns gegeben. Die gleiche Autorität haben wir bekommen. Und diese Begriffe Vollmacht und Kraft ist nicht das Gleiche. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen erklärt und auch ein bisschen durcheinander gebracht. Ich versuche, dass ich es wieder richtig auf die Reihe kriege. Ja? Also Kraft, dieses Wort Kraft im Griechischen ist Dynamis. Wir kennen das Wort Dynamit. Ja? Kraft bewirkt etwas. Kraft verändert etwas. Das Wort Vollmacht ist Exousia. Es bedeutet delegierte Autorität. Übertragene Autorität oder Autorität überhaupt. Ja. Und ein Beispiel, was wir uns angeschaut haben, ist ein Polizist. Ein Polizist stoppt nicht einen LKW, weil er in sich selber diese gewaltige Kraft hätte, dieses 16 Tonnen angetrieben mit 600 PS Fahrzeug irgendwo zu stoppen mit seinen beiden Händen. Sondern er stoppt den LKW, weil ihm Autorität übertragen worden ist. Diese Autorität wird unter anderem sichtbar durch die Uniform, die er trägt. Die Uniform weist ihn aus als ein Vertreter des Staates. Und er ist autorisiert, wenn notwendig, auch ein LKW anzuhalten und zu stoppen. Und der LKW-Fahrer weiß das auch. Und er weiß, wenn ich diese Autorität ignoriere, wird das Konsequenzen für mich haben. Denn hinter der Autorität des Polizisten ist es nicht nur Autorität, sondern da ist Kraft. Da ist die Kraft des Staates. Ja? Und der Staat hat die Kraft, die Fähigkeit, mich zu finden, meinen LKW stillzulegen, mir meine Fahrerlaubnis wegzunehmen und mich sogar, wenn notwendig, ins Gefängnis zu bringen. Wenn ich mich dieser Autorität nicht unterwerfe, wenn ich mich dieser Autorität nicht beuge. Könnt ihr das sehen? Also nur für alle, die es nicht wussten, wenn ihr einen Polizisten am Straßenrand stehen seht, ja, und der winkt, hier so, rechts ran, ja, das ist nicht optional. Das ist nicht, okay, das mache ich, wenn ich Zeit dazu habe, wenn ich Lust dazu habe. Sondern wenn ich das nicht tue, dann hat das ernsthafte Konsequenzen. Das ist Exousia, Autorität, Vollmacht. Jesus hatte diese Vollmacht und alle Christen glauben das. Jesus hat diese Vollmacht seinen Nachfolgern übertragen. Und alle Christen sagen, oder viele Christen sagen, ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber das ist, was wir hier lesen. Das ist, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet die gleichen Werke tun. Wie? Wie können wir die gleichen Werke tun? Weil er uns die gleiche Kraft gegeben hat. Weil er uns die gleiche Vollmacht gegeben hat. Ansonsten hätten wir immer eine Ausrede. Ansonsten könnten wir mal sagen, wir haben nicht das, was Jesus hatte. Wir haben nicht die Befähigung, die er hatte. Wir haben nicht die Ausrüstung, die er hatte. Aber jetzt haben wir keine Ausrede mehr. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun. Es ist gut, wenn wir uns mal an diesen Gedanken gewöhnen. Vielleicht hilft es, wenn du dich mal zu jemandem drehst und sagst, wenn du an ihn glaubst, dann wirst du die gleichen Werke tun. Dreh dich mal zu jemandem, sag ihm das. Wenn du an ihn glaubst, dann wirst du die gleichen Werke tun. Ja, das beginnt damit, dass wir uns das ins Bewusstsein rufen. Dass wir uns das ins Bewusstsein rufen. Schau, wir haben vorhin gerade diese beiden Stellen gelesen, in Lukas und Matthäus. Im Lukas haben wir gelesen, er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Das heißt, er hat da keine ausgelassen. Er hat nicht gesagt, oh, es gibt ein paar ganz starke, ein paar ganz mächtige, mit denen werdet ihr nicht klarkommen. Sondern es heißt, er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Und im Matthäus-Evangelium Kapitel 10 haben wir gelesen, nachdem er sie herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Vollmacht über alle Dämonen, Autorität über jede Krankheit und jedes Gebrechen. Was bedeutet das? Es bedeutet ganz einfach, dass es keinen Dämonen, keine Macht der Finsternis gibt und keine Krankheit gibt, über die wir nicht Autorität hätten. Es gibt Christen, die sagen, naja, das ist aber nicht immer der Fall. Gott gibt uns nicht eine Ausrüstung und sagt, ja, aber benutzen darfst du sie nicht. Benutzen darfst du sie nur manchmal. Nein, er möchte, dass wir sie benutzen, wann immer es notwendig ist. Natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, das ist mir jetzt eigentlich total komisch. Jetzt reden die hier über Dämonen oder so. Sind wir im Mittelalter oder was? Ja, wir leben im 21. Jahrhundert. Da redet man nicht mehr über Dämonen. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, wir sind ja nicht bei Harry Potter oder ja, Dämonen, böse Geister, der Teufel. Das kommt in Grimms Märchen vor. Aber das haben wir doch lange hinter uns gelassen. Wir sind aufgeklärte Menschen. Wir wissen, dass es sowas überhaupt nicht gibt. Es gibt tatsächlich manche Christen, die nicht an die Macht von Dämonen und an die Macht des Teufels glauben. Die sogar seine Existenz bezweifeln. Stell dir mal Folgendes vor. Wenn ich der Teufel wäre, also stell es dir nur kurz vor, ja, ich bin nicht der Teufel, ich bin ein ganz lieber Mensch, ja, aber nur als Beispiel, wenn ich der Teufel wäre und ich wüsste, da draußen laufen haufenweise Menschen rum, die Macht und Autorität über mich haben und die mir und meinen Plänen extrem gefährlich werden können. Und ich habe keine Kraft an sich, um sie irgendwo zu stoppen. Wäre es nicht praktisch, wenn ich es schaffen würde, ihnen einzureden, dass es mich überhaupt nicht gibt? Wäre das nicht schlau, wenn ich ihnen weismachen könnte, hey, es gibt mich überhaupt nicht. Ja? All diese Mächte der Finsternis, all diese Dämonen, die gibt es überhaupt nicht. Das ist alles nur Einbildung, das sind alles nur Märchen. Denn wenn ich es schaffe, den Menschen das einzureden, dann werden sie nicht mehr gegen mich vorgehen. Dann werden sie diese Autorität, die sie bekommen haben, nicht benutzen. Leuchtet das ein? Satan ist nicht dumm, er ist clever. Und wenn wir die Existenz dieser finsteren Mächte, wenn wir die Existenz von Dämonen verleugnen, dann ist es einfach nur töricht, dann sind wir ihm auf den Leim gegangen. Dann sind wir im Irrtum. So, Satan möchte natürlich, dass du nicht an die Existenz von Dämonen glaubst. Aber das Wort Gottes sagt, dass diese Mächte real sind. Natürlich haben wir auch das andere Extrem. Wir haben das Extrem, dass Menschen, Gläubige, die sich Gläubige nennen, so fixiert sind auf den Teufel und so fixiert sind auf Dämonen, ja, dass alles irgendwie der Teufel ist und dass alles Dämonen sind. Oh, der Teufel war die ganze Woche hinter mir her und der Teufel dies und der Teufel jenes und hinter jedem Busch lauert ein Dämon. Ja, wenn ich einmal huste, da habe ich einen Hustendämon. Wenn ich vergessen habe, wo ich meine Schlüssel hingelegt habe, oh, das war ein Vergesslichkeitsdämon. Ja, was weiß ich? Und dieses Denken und diese Vorstellung und diese ungesunde Fixierung, was macht die mit uns? Sie bringt Furcht hervor. Sie bringt uns in die Defensive. Ja, dass, oh, der Teufel dies und der Teufel jenes, der Teufel ist so mächtig. Und in unserer Vorstellung wird der Teufel immer größer und größer und größer und größer. Habt ihr solche Christen schon mal kennengelernt? Ja, die ganze Zeit vom Teufel reden? Ich habe sie schon kennengelernt. Das Problem ist, zur gleichen Zeit, in ihrer Vorstellung, in ihrer Welt, wird Jesus immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Furcht lähmt uns. Furcht hindert uns. Furcht ist niemals von Gott. Wir müssen Satan nicht fürchten. Jesus hat ihn besiegt. Jesus hat ihn überwunden. Nicht er hat Autorität über uns, sondern wir haben Autorität über ihn. Wir haben Autorität über ihn. Und Jesus hat uns nicht nur diese Autorität gegeben, sondern er hat uns befohlen, diese Autorität auszuüben. Wir sehen also zwei Extreme. Einmal Menschen, die sagen, Dämonen gibt es überhaupt nicht, ist alles Quatsch, ist Märchen. Und das andere Extrem, alles ist ein Dämon und der Teufel ist so mächtig. Beides entspricht nicht der Wahrheit. Beides entspricht nicht der Wahrheit. Ja, Dämonen existieren und ja, wir haben Autorität über sie. Lass uns das an einem Beispiel anschauen, im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Ganz am Anfang des Dienstes von Jesus, da heißt es in Lukas 4, Vers 31, und er kam nach Kapernaum hinab, eine Stadt in Galiläa, und lehrte sie an den Sabbaten. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Und es war in der Synagoge ein Mensch, der einen Geist eines unreinen Dämones hatte, und er schrie mit lauter Stimme. So, da war jemand, der kam regelmäßig in die Synagoge. Und niemand hat sich irgendwas dabei gedacht. Aber der hat noch einen Besucher mitgebracht. Schau, diese Mächte versuchen sich zu verstecken. Sie versuchen häufig unerkannt zu bleiben. Die Bibel nennt ihn hier einen unreinen Geist. Und er sprach, Vers 34, also der Dämon sprach, ach, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Ja, manche Sachen, die er sagt, sind ja ganz nett. Aber Jesus mag das überhaupt nicht. Er toleriert das überhaupt nicht, dass ein Dämon Werbung für ihn macht. Und es ist auch nicht notwendig, dass die Dämonen Werbung für uns machen. Es heißt hier in Vers 35, und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Und als der Dämon ihn mitten unter sie geworfen hatte, fuhr er von ihm aus, ohne ihm Schaden zu tun. Und Entsetzen kam über alle, und sie redeten untereinander und sprachen, was ist dies für ein Wort? Denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Hier sehen wir diese Vollmacht und Kraft im Dienst von Jesus demonstriert. Und wenn wir uns dieses Beispiel anschauen, wenn wir uns diesen Bericht anschauen, dann sehen wir, der Dämon fühlt sich von Jesus bedroht. Er hat Angst vor Jesus, weil er weiß, welche Autorität Jesus hat. Er hat Angst vor ihm. Behalt das mal im Hinterkopf. Ich lese mal weiter. Vers 38, immer noch Kapitel 4. Er machte sich aber auf von der Synagoge und kam in das Haus Simons. Die Schwiegermutter des Simons aber war von einem starken Fieber befallen und sie baten ihn für sie. Sie war von einem starken Fieber befallen. Das bedeutet, es gab irgendwo eine Entzündung in ihrem Körper, sagen uns die Mediziner. Damals gab es kein, Penicillin oder was man nimmt, keine fiebersenkenden Mittel. Ja, da hat man vielleicht kalte Umschläge gemacht. Aber Leute können an sowas sterben. So, das heißt, die Schwiegermutter, der Schwiegermutter von Simon, der später Petrus genannt wurde, der ging es überhaupt nicht gut. Und pass auf, was Jesus macht, Vers 39. Er sagt nicht, okay, lasst uns jetzt mal alle zusammenkommen und beten und schauen, ob das der Wille Gottes ist, dass deine Schwiegermutter hier geheilt wird, Simon. Lasst uns einfach mal beten und Gott bitten, ob er nicht hier was tun möchte. Das ist nicht, was sie tun. Das ist nicht, was wir in der Bibel finden. Diese Praxis entspringt unserer religiösen Tradition. Und Jesus beugte sich über sie, bedrohte das Fieber und es verließ sie. Sie aber stand sogleich auf und diente ihnen. So, das hier war kein Genesungsprozess, sondern das war ein Wunder. Das war ein Wunder. Sie ist sofort in einem Augenblick wiederhergestellt. Steht auf, kümmert sich um die Gäste, die im Haus sind. Das ist praktisch. Aber bitte beachtet, wie Jesus mit dieser Krankheit umgeht, wie Jesus mit dieser Situation umgeht. Bitte beachtet das. Jesus spricht das Fieber an. Jesus spricht zu dem Fieber. Er bedrohte es, er gebietet ihm mit Autorität. Im Prinzip könnten wir sagen, er geht mit dem Fieber genauso um wie mit dem Dämon. Er spricht in Autorität. Und er weiß, dass das Fieber weichen muss. Jesus sagt nicht, oh, ich muss erst mal beten. Ich muss mich erst mal vorbereiten im Gebet auf diese Situation. Schau bitte, versteh mich nicht falsch, Gebet ist wichtig. Unsere Verbindung mit dem Vater ist wichtig. Dieses Bewusstsein seiner Kraft und seiner Autorität hat Jesus gewonnen durch die Verbindung, durch die Beziehung mit dem Vater, durch die Gemeinschaft, die er mit ihm hatte. Aber als er in das Haus von Simon kommt, als er vorher in die Synagoge gekommen ist, da hat er nicht gesagt, oh, ich muss mich erst mal vorbereiten. Er war vorbereitet. Er war vorbereitet, als er in die Situation kam. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Wusstest du das? Ja, es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir einfach sehr, sehr nachlässig sind. Was dazu führt, dass wir in Situationen kommen und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Gott möchte, dass wir vorbereitet sind. Das geschieht dadurch, dass wir uns Zeit nehmen mit ihm, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dadurch, dass wir von ihm hören. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, dich wieder jemandem zuzuwenden und zu ihm zu sagen, sei vorbereitet. Jesus hat uns beauftragt und er hat uns diese Kraft gegeben und er hat uns diese Autorität, diese Vollmacht gegeben. Er hat sie uns gegeben. Wie wäre es, wenn wir diese Autorität ein bisschen mehr ausüben würden? Wir haben immer in unserer Vorstellung dieses Denken, oh Gott müsste was tun. Denkt das Ganze mal ein bisschen weiter. Wir können nicht erwarten, dass Gott etwas tut, wofür er uns die Autorität gegeben hat. Lass mich das bitte nochmal sagen, dass wir ein bisschen drüber nachdenken können. Wir können nicht erwarten, dass Gott etwas tut, wofür er uns die Autorität gegeben hat. Er hat uns beauftragt, er hat uns die Autorität gegeben, er hat uns ausgerüstet. Es gibt Christen, die sind mit diesem Gedanken, mit diesem Konzept völlig überfordert. Aber schau, das ist was die Bibel uns sagt, das ist, was die Bibel lehrt. Im Zusammenhang mit Dämonen, im Zusammenhang mit Satan, im Zusammenhang mit finsteren Mächten. Wir möchten immer gern, dass Gott alles für uns tut. Und wenn dann nichts passiert, dann hat er wahrscheinlich keine Lust dazu gehabt. Oder hat uns irgendwie nicht gehört. Oder in seiner Weisheit ist es für uns nicht vorgesehen. Lasst uns mal ein paar Stellen anschauen, die genau das unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Zum Beispiel Epheserbrief Kapitel 4, Vers 27. Epheser 4, Vers 27. Hier gibt Paulus Anweisungen an Gläubige. Und er sagt eine ganz einfache Anweisung. Er sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Was sehen wir? Erstens, wir können dem Teufel Raum geben. Wir können dem Teufel Einfluss geben, wir können ihm Macht geben in unserem Leben, indem wir uns ihm unterwerfen, indem wir dem glauben, was er sagt, indem wir seinen Lügen glauben. Aber als wiedergeborene Gläubige sind wir dem nicht mehr hilflos ausgesetzt. Wir sind keine Sklaven der Finsternis mehr. Wir haben die Fähigkeit, wir haben die Autorität, Satan keinen Raum zu geben. Könnt ihr das sehen? Nicht Gott wird das für uns tun, sondern das ist eine Anweisung an uns. Das ist eine Anweisung an uns. Gott sagt, ihr gebt dem Teufel keinen Raum. Oh Herr, mach, dass er verschwindet. Herr, tu doch was. Ihr gebt dem Teufel keinen Raum. Lass uns eine andere Stelle anschauen. Im Jakobus 4. Jakobus 4, Vers 7 heißt es, unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Es beginnt damit, dass wir uns Gott unterwerfen, dass wir uns trennen von unserem eigensüchtigen, ich-zentrierten, egoistischen Lebensstil. Wir trennen uns davon. Wir unterwerfen uns seiner Herrschaft. Schau, das ist die gleiche Geschichte wie mit dem Polizisten. Wir werden da später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Das ist die gleiche Geschichte mit dem Polizisten. Der Polizist macht nicht sein eigenes Ding. Ja? Der Polizist stoppt nicht den LKW, weil ihm die Lackierung nicht gefällt. Ja? Oder weil der LKW gerade an seinem Haus vorbeifährt und er mag das nicht, wenn dann früh morgens so ein LKW da vorbeirumpelt. Sondern er tut das im Rahmen der Autorität, die ihm vom Staat übertragen worden ist. Das heißt, er unterwirft sich den Gesetzen des Staates. Und er vertritt den Staat in allem, was er tut, und seine Absicht ist, die Interessen des Staates zu vertreten und wahrzunehmen. Und dazu ist er autorisiert. Könnt ihr das sehen? Ja? Gleiches Prinzip, unterwerft euch Gott. So wie der Polizist nicht gemäß seinen eigenen Interessen handelt, sondern gemäß der Interessen dessen, der ihn autorisiert hat. Genau so unterwerfen wir uns Gott. Wir unterwerfen uns seiner Herrschaft. Wir sagen, Herr, es geht nicht um mich, es geht um dich. Unterwerft euch nun Gott und dann heißt es, widersteht aber dem Teufel. Wer soll ihm widerstehen? Wer soll das machen? Ja? Der, den wir früh morgens im Spiegel sehen. Ja? Nicht Gott wird das für uns machen, nicht Jesus wird das für uns machen. Oh Herr, bitte tu doch was. Wir sollen es tun, wir sollen widerstehen. Und was wird passieren? Er wird von euch fliehen. Autorität. Autorität. Hier steht nicht manchmal, hier steht nicht vielleicht, hier steht nicht, wenn der Dämon nicht zu groß ist, wenn er nicht zu stark ist. Hier steht, er wird von euch fliehen. Lasst mich eine weitere Stelle zeigen. 1. Petrus 5, Vers 8 und 9. Seid nüchtern, wacht, seid wachsam. Wer soll wachsam sein? Wir. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Manche Christen, denen werden die Knie weich, wenn sie so eine Stelle sehen. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wer soll widerstehen? Wir. Ja? Wir sollen widerstehen. Denk mal ein bisschen über diese Aussagen nach. Schau, erstens, warum sollten wir wachsam sein, wenn wir sowieso gegen den Teufel nichts ausrichten könnten? Oder gegen sein Werk, gegen seine Machenschaften? Warum sollten wir wachsam sein? Wir sollen wachsam sein, weil er die sucht, die er verschlingen kann. Aber wenn er nach denen suchen muss, die er verschlingen kann, dann muss es doch auch welche geben, die er nicht verschlingen kann. Ist das logisch? So, wie können wir sicherstellen, dass wir zu denen gehören, die er nicht verschlingen kann? Wir widerstehen ihm. Wir widerstehen ihm. Wir kennen unsere Autorität. Wir wissen, wer wir sind in Christus. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Bitte, mach das fest. Mach das fest in deinem Denken. Wir tun es. Wir widerstehen. Nicht Gott widersteht. Wir, du und ich, wir sind dazu berufen, ihm zu widerstehen. Und wie passiert das? Nicht durch unsere eigene Kraft. Hier Vers 9 wird es genau beschrieben. Durch den Glauben. Durch den Glauben. Glauben an was? Glauben an die Autorität, die er uns verliehen hat. Glauben über die Tatsachen, die uns sein Wort beschreibt, über die Position, die wir haben, über ihn in Christus. Und was passiert, wenn wir ihm widerstehen? Was passiert, wenn wir ihm widerstehen? Er muss fliehen. Er muss fliehen. Er muss fliehen. Sag das mal bitte. Er muss fliehen. Es ist gut, wenn wir das immer wieder selber sagen. Das stärkt unseren Glauben. Er muss fliehen. Aber das hat mit unserem Glauben zu tun. Es hat mit unserem Glauben zu tun. Lass uns mal noch zu Matthäus 17 gehen. Das ist unsere letzte Stelle für heute und dann lese ich euch noch ein bisschen was vor. Matthäus 17, ich lese euch ein Zeugnis vor nachher. Matthäus 17, ab Vers 14. Bekannte Geschichte. Und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Was bedeutet das, mondsüchtig? Keine Ahnung, aber offensichtlich ist es irgendwie so eine Art von Epilepsie, ja? Eine Art Anfallsleiden. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Sie konnten ihn nicht heilen. Diejenigen, denen Jesus alle Macht und Autorität übertragen hat, sie konnten ihn nicht heilen, siehst du? Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ist das, was Jesus sagt? Wie reagiert Jesus darauf? Tja, manchmal ist es nicht der Wille Gottes. Das verstehen wir nicht. Wie reagiert Jesus? Seid ihr bei mir? Möchtet ihr wissen, wie Jesus darauf reagiert? Für diejenigen, die ihre Bibel nicht dabei haben und schon vorgelesen haben jetzt. Jesus aber antwortete und sprach: Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Man hat ja das Gefühl, dass Jesus in dem Moment nicht sehr glücklich ist über seine Jünger. Gelinde gesagt. Ja? Mit heutigen Worten hätte Jesus vielleicht gesagt: Ich habe es satt. Ja, ich hab's satt. Wie lange soll ich es euch noch erklären? Wie oft soll ich es euch noch erklären? Wie oft soll ich es euch noch demonstrieren? Wie oft soll ich es euch noch sagen? Unglauben ist kein Kavaliersdelikt. Manchmal gibt es Christen, die kokettieren mit ihren Zweifeln, mit ihrem Unglauben. In den Augen von Jesus ist Unglauben kein Kavaliersdelikt. Jesus wird sehr erbost über den Unglauben der Jünger. Und Jesus bedrohte ihn, Vers 18, bedrohte ihn und der Dämon fuhr von ihm aus. Der Junge war krank. Jesus sieht, dass die Krankheit hervorgerufen ist von einem Dämon. Bedroht den Dämon, der Dämon fuhr von ihm aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Der Dämon fährt aus und von jener Stunde an war der Junge geheilt. Er ist okay, er hat keine Anfälle mehr. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Ja, das ist eine Frage, die uns dann bewegen sollte. Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, heb dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage. Wegen eures Kleinglaubens. Wir wissen, in einem anderen Bericht sagt Jesus noch, diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Und Leute haben da eine ganz, ganz komische Theologie draus gemacht. Unsere Autorität wird nicht gestärkt durch irgendwelche Werke des Fleisches, durch irgendwelche Bemühungen. Wir verdienen uns nicht Autorität. Was geschieht durch Beten und Fasten? Unsere Verbindung zu Gott wird gestärkt. Gebet ist, wir nahen uns zu Gott. Wir kommen ihm nah. Fasten ist, wir verleugnen unsere eigenen Wünsche. Das heißt, wir entfernen uns von dem, was unser Fleisch möchte. Es hilft uns, uns auf Gott zu konzentrieren. Und diese Verbindung wird unseren Glauben stärken. Glauben ist etwas, was gestärkt wird und was kommt aus unserer Beziehung mit ihm. Dadurch, dass wir ihn ernst nehmen, dadurch, dass wir ihm Gewicht geben, dadurch, dass wir seinen Worten Gewicht geben und diesen anderen Stimmen, unter anderem der Stimme unseres Fleisches, kein Gewicht geben. Um diese Tatsache ein bisschen zu illustrieren, möchte ich euch was aus diesem kleinen Buch Ich glaube an Visionen von Kenneth Hagin. Das ist ein Buch, was ich sehr empfehlen kann. Er beschreibt hier die übernatürlichen Begegnungen mit Jesus, die er im Lauf seines Lebens hatte. Und das, was er beschreibt, das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Ich denke mal, das ist ja irgendwas 50, 60 Jahre her oder sogar noch mehr. Aber in einem Kapitel beschreibt er eine interessante Erfahrung. Er hatte eine Begegnung mit Jesus gehabt und Jesus hat ihm erklärt, wie er Menschen dienen sollte, die unter einer dämonischen Belastung waren. Und dann passiert Folgendes. Ich nehme mal, brauche ich auch nicht. Ich habe extra meine Lesebrille mitgebracht, aber es scheint auch so zu gehen. So, passt auf, er schreibt Folgendes. Meine zweite Vision von Jesus hatte ich etwa einen Monat nach der ersten. Ich hielt in Oklahoma eine Erweckungsversammlung. Ich hatte den Anwesenden erzählt, was mir der Herr über den Dienst an Kranken gezeigt hatte und auf welche Weise ich seine Salbung in meinen Händen spüren würde. An einem Abend, als ich für die Kranken betete, sagte mir ein Mann, der in der Heilungsreihe war, also die Leute kamen nach vorne, stellten sich auf und er hat nacheinander für sie gebetet, sagte mir ein Mann, der in der Heilungsreihe war, dass er Rückgrat-Tuberkulose hätte. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Er sagte, dass er in 3 Krankenhäusern gewesen war und alle Ärzte hatten ihm die gleiche Diagnose gegeben, nämlich dass es für ihn keine medizinische Hilfe mehr gäbe. Das Rückgrat des Mannes war steif wie ein Brett. Als ich für ihn betete, legte ich eine Hand auf seine Brust, die andere auf seinen Rücken. Während des Gebetes spürte ich, wie das Feuer der Salbung von der einen Hand zur anderen sprang. Ich wusste sofort, dass sein Körper durch einen bösen Geist bedrückt war. Ich befahl dem Dämon, indem ich sagte, du böser Geist, der dir den Körper dieses Mannes bedrückst, ich befehle dir im Namen des Herrn Jesus Christus, aus diesem Körper herauszukommen. Doch dann machte ich einen schrecklichen Fehler. Ich ließ dem Unglauben Raum. Wer immer wir auch sind, wir können ganz leicht in Unglauben geraten, ohne es gleich zu bemerken. Ich sagte zu dem Mann, versuchen Sie, ob Sie sich nach vorne beugen können. Versuchen Sie, Ihre Zehen zu berühren. Das Wort ob ist das Zeichen des Zweifels. Als ich sagte, versuchen Sie, ob Sie können, wurde mein Zweifel sichtbar. Gott wird bei einem jungen Christen, der es nicht besser weiß, eine gewisse berücksichtigen, aber wenn jemand im Wort Gottes erleuchtet ist, wird ihn der Herr nicht so weitermachen lassen. Der Mann versuchte, sich nach vorne zu beugen, aber er konnte es nicht. Sein Rücken war so steif wie immer. Ich legte ihm die Hände wieder auf Brust und Rücken und wieder spürte ich, wie das Feuer von einer Hand zur anderen sprang. Wieder befahl ich, du böser Geist, der du den Körper dieses Mannes belastest, ich befehle dir, im Namen Jesu Christi herauszukommen. Ein zweites Mal sagte ich nun, versuchen Sie, ob Sie sich auch nach vorne beugen können. Bücken Sie sich und berühren Sie Ihre Zehen. Sein Rücken blieb so steif wie vorher, weil ich im Unglauben handelte und es nicht einmal merkte. Dann sagte ich, Gott, wir wollen es noch ein drittes Mal versuchen. Das ist interessant, ne? Herr, du hast es nicht geschafft. Gott, wir wollen es noch ein drittes Mal versuchen. Auch das war schon wieder Unglaube. Und ich legte ihm wieder die Hände auf die Brust und Rücken. Wieder spürte ich die Manifestation der Salbung in meinen Händen. Zum dritten Mal sagte ich, du böser Geist, der du diesen Mann belastest, ich befehle dir im Namen Jesu Christi herauszukommen. Zu dem Mann sagte ich, versuchen Sie jetzt, ob Sie sich nach vorne beugen können. Er konnte es natürlich nicht. Ich gab es auf und betete für die nächste Person. Der Mann ging den Gang entlang zurück. Ich stand auf der Plattform rechts neben dem Pult. Als die nächste Person zum Gebet zu mir kam, blickte ich aus irgendeinem Grund nach links und sah ihn. So deutlich, wie ich jemanden sehen kann, neben mir stehen. Ich nahm an, alle Anwesenden würden ihn ebenfalls sehen und erfuhr erst später, dass er ihn sah und hörte. Die anderen hatten nur gehört, was ich sagte, aber sie konnten ihn nicht sehen oder hören. Jesus stand neben dem Pult. Ich hätte meine Hand ausstrecken und ihn berühren können. Er deutete mit dem Finger auf mich und sagte, ich habe dir erklärt, dass die Dämonen in meinem Namen weichen müssen. Herr, ich weiß, dass du das gesagt hast, antwortete ich. Es ist erst einen Monat her, seit du mir in Rockville, Texas erschienen bist und sagtest, dass ich den Dämonen in deinem Namen befehlen solle, dass sie herauskommen müssen. Ich habe dem Dämon auch befohlen zu weichen, aber er tut es nicht. Wieder richtete Jesus den Finger auf mich und sagte, ich sagte doch, wenn du in meinem Namen den Dämonen gebietest, werden sie den Körper verlassen. Ich weiß, dass du das sagtest, Herr, aber ich habe dem bösen Geist auch im Namen Jesu Christi diesen Befehl gegeben, aber er ging nicht. Jesus richtete den Finger auf mein Gesicht. Ich sagte doch, in meinem Namen müssen die Dämonen gehen. Rufe sie heraus und sie werden in meinem Namen den Körper verlassen. Eingeschüchtert erwiderte ich noch einmal, Herr, ich weiß, dass du das sagtest. Es ist ja erst einen Monat her und noch ganz frisch in meinem Gedächtnis, als wäre es gestern Abend gewesen. Ich weiß, was du mir sagtest und ich befahl dem Dämon, er soll den Körper dieses Mannes loslassen, aber er ging nicht. Ich glaube, ich kann mir jetzt ungefähr Jesu Blick vorstellen, als er die Geldwechsler aus dem Tempel trieb, wie uns im 11. Kapitel des Markus-Evangeliums berichtet wird. Plötzlich schien es, als würden seine Augen Feuer und Blitze versprühen. Zum vierten Mal deutete er mit dem Finger auf mich und sagte nachdrücklich, ja, aber ich sagte, die Dämonen müssen gehen. Dann verschwand er. Ich erkannte, dass ich im Unglauben gehandelt hatte. Manchmal denken wir, wenn wir eine besondere Gabe oder Salbung zum Dienst haben, sie immer automatisch funktionieren müsse. Doch das ist nicht der Fall. Ganz gleich, wie viel Autorität, welche besonderen Gaben oder wie viel Kraft wir haben, sie werden nur durch den Glauben wirksam, durch den Glauben allein. Als mir klar wurde, dass ich im Zweifel anstatt im Glauben gehandelt hatte, erkannte ich meinen Fehler. Ich rief den Mann zurück auf die Plattform. Er stand schon weit hinten im Auditorium, war aber noch nicht zu seinem Platz gegangen. Ich zeigte auf ihn und sagte, komm hierher zurück, Bruder. Er ging durch den Gang den gleichen Weg zurück. Ich stand auf der Plattform und wartete auf ihn, als er zum Altar kam, wo ich war. Sofort, als er vor mir stand, schlug ich ihn auf den Rücken mit der anderen Hand auf die Brust und sagte, Satan, ich befehle dir, diesen Körper zu verlassen. Weiche im Namen des Herrn Jesus Christus. Dann sagte ich zu dem Mann, nun mein Bruder, diesmal verwendete ich kein Ob. Nun, mein Bruder, bück dich und berühre deine Zehen. Sofort war sein Rücken weich. Die Rückgrattuberkulose war weg. Er beugte sich nach vorn, bis er seine Zehen berühren konnte, wie es auch jeder gesunde Mensch kann. Er war vollkommen geheilt. Da dieser Mann von Arkansas, also aus einem anderen Bundesstaat, zu unseren Versammlungen gekommen war, sah ich ihn erst 2 Wochen später wieder. Er kam zum letzten Samstagabend-Gottesdienst. Ich fragte ihn, ob er sich immer noch bücken und seine Zehen berühren könnte. Ja, ich bin völlig geheilt, antwortete er mit breitem Lächeln. Er trat in den Gang, beugte sich nach vorn und berührte den Boden. Auch mehrere andere Übungen machte er vor unseren Augen, um zu zeigen, dass sein Rücken völlig in Ordnung war. Diese Erfahrung zeigte mir ganz deutlich, wie wichtig es ist, Gottes Wort genau zu beachten und ganz darauf einzugehen. Und ich lernte, dass wenn wir uns im Unglauben befinden, wir den Fluss der Kraft Gottes stoppen, egal wer wir sind. Interessantes Zeugnis, oder? Es ist nicht, dass wir zu wenig Kraft haben. Es ist nicht, dass wir zu wenig Autorität haben. Es ist nicht, dass ich irgendwas von dem, was Gott uns gegeben hätte, abgenutzt hätte, kleiner geworden wäre, schwächer geworden wäre. Die Frage ist, wie viel Glauben haben wir in das, was er uns gesagt hat? Wie viel Glauben haben wir tatsächlich in diese Dinge? Satan kann uns nicht stoppen mit seiner Kraft. Seine einzige Taktik ist es, zu lügen, zu betrügen, zu verführen, zu verblenden. Aber das Wort Gottes leitet uns in alle Wahrheit. Amen. Das Wort Gottes leitet uns in alle Wahrheit. Lasst uns aufstehen und ihm danken für die Autorität, die er uns übertragen hat. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ehre sei dir. Danke, 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 Herr. Danke, dass du uns errettet hast von der Macht der Finsternis, wie dein Wort sagt. Danke, dass du Satan und alle Mächte der Finsternis vollständig besiegt hast, dass du sie ihrer Macht entkleidet hast und sie öffentlich zur Schau gestellt hast. Durch deinen Tod am Kreuz und durch deine Auferstehung, Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du hast den Kampf für uns gekämpft. Du hast diese Mächte für uns überwunden. Du hast den Sieg über sie errungen. Und du hast uns diese Autorität zur Verfügung gestellt. Über all diese Mächte. Du hast uns Kraft und Autorität gegeben. Über jede Macht der Finsternis, über jeden Dämon, über jede Krankheit, über jedes Gebrechen. Halleluja, und wir danken dir dafür. Oh, wir danken dir dafür, wir danken dir dafür. Halleluja, danke Herr Jesus. Danke Herr Jesus, wenn du das glaubst, dann sag das einfach mal mit deinen eigenen Worten für dich einfach. Sag danke Herr, dass ich diese Autorität habe, Herr. Halleluja, danke Herr, danke, 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 danke. Danke, Herr, dass du uns diese Autorität übertragen hast. Danke, Herr, dass du uns diese Kraft übertragen hast, Herr. Halleluja. Herr, und heute unterwerfen wir uns neu deiner Autorität. So wie dein Wort sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wir unterwerfen uns dir, wir unterwerfen uns deiner Herrschaft, wir unterwerfen uns deinem Wort. Wir sagen, wir sind nicht mehr die Herrscher unseres Lebens. Wir sind nicht mehr diejenigen, die bestimmen, sondern dein Wille soll geschehen, Herr. Dein Wille soll geschehen, ausschließlich dein Wille in unserem Leben, Herr. Halleluja. Bitte vergib uns, Herr, wo wir im Kleinglauben gehandelt haben. Bitte vergib uns, Herr. Und wir wenden uns jetzt ab davon. Herr, wir setzen unseren Glauben und unsere Zuversicht neu auf dein Wort. Und wir vertrauen der Unfehlbarkeit deines Wortes, Herr. Danke, Herr. Dank sei dir. Danke für die Autorität, die du uns verliehen hast. Dank sei dir. Danke, Herr. Alle Ehre sei dir allein. Halleluja. Amen. Amen.